Ja, meine heutige Predigt hat an und für sich eine lange Überschrift. Ich habe sie eben schon gesagt, die trübselige Zeit für die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr euch kurz erinnern könnt, dass ich darüber gesprochen habe und auch etwas aus der Zeitschrift von Bewegung vorgelesen habe, was nun mittlerweile in unserer Welt passiert. Dieser Verfall, den wir von Tag zu Tag erleben. Und wir wissen, dass Jesus sich auch darauf beruft, warum die alte Welt in der Flut vernichtet wurde, totale Vernichtung. Warum zwei Städte und noch andere, habe ich in der Bibel gelesen, ich glaube, darüber schreibt Judas, damals durch die Feuersbrunst umgekommen ist. Und wir sehen, dass sich heute damit mehr und mehr und mehr die Türen öffnen. Nur ein ganz kurzes Beispiel, was Christa mir aus der Zeitschrift Die Welt, aus der Zeitung letzt gegeben hat. Diese Dinge druckt sie mir immer aus. Ich habe schon gesagt, stopp, die kann mittlerweile jeder lesen. Aber so viel da in diesem Blatt stand, haben in den USA die Restaurationen und die öffentlichen Gebäude es mit einem riesigen Kostenaufwand zu tun. Sie müssen nämlich die öffentlichen Toiletten alle umrüsten und alle neu beschriften. Es gibt da Unisex-Toiletten. Männlein, Weiblein und die Rollstuhlfahrer. Es kommt für manche ein ungeheurer Kostenaufwand auf sie zu. Und der Schlusssatz, der mich etwas schmunzeln ließe, hieß, die Deutsche Bank in Amerika habe sich, ich hoffe, ich zitiere das auswendig richtig, ihre Investitionen zurückgestellt, die für die Firma nötig waren, um diese Kosten bewältigen zu können. Mehr möchte ich zu dem Thema von der vergangenen Predigt nicht mehr sagen. Trübselige Zeit ist das, was außen auf uns zukommt, was vor allen Dingen auf Eltern mit Kindern zukommt, in erster Linie. Aber der Teufel lässt uns doch nicht in Ruhe, oder? Hat Gemeinde auch trübselige Zeit? Sind wir nur die Zuschauer? Das glaube ich nicht. Denn wir sollen ja oder wir wollen und wünschen uns seine Wiederkunft herbei. Und auch wir müssen uns auf diese Wiederkunft vorbereiten. Und all diese Vorbereitungen müssen wir in der Gemeinde treffen. Und auch die Gemeinde wird mit Wehen und Schrecken sicherlich überfallen werden. Auch wir können aus den Erfahrungen des alten Israels lernen und wir dürfen und sollten sie nicht übersehen. Das mangelnde Vertrauen zu Gott und zu seiner Liebe und zu seinem Schöpfer hat das alte Volk Israel in fürchterliche Bedrängnis gebracht. Es war sein Volk. Wir gehen dazu in den 2. Mose Kapitel 16. 2. Mose Kapitel 16. Und dort die Verse 4 und 5 zunächst. Hier wird gesagt, am sechsten Tage aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie täglich sammeln. Und in Vers 4, und den lese ich im Nachhinein, siehe, ich will euch Brot vom Himmel zu regnen geben, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Das war die Voraussetzung, die Prüfung. Und dann dieses Geschenk, dass am sechsten Tage das Doppelte fällt. Die Verse 19 und 20. Und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch die Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. Und 27 und 28. Aber am siebten Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Volk Israel, bei einer so kleinen Geschichte? Wie lange weigert ihr euch, meine Gesetze und Gebote zu halten? Hier wird nicht das unmoralische Verhalten der Völker angesprochen. Es wird dem vom Schöpfer auserwählten Volk vorgehalten. Treulosigkeit. Der Prophet Hesekiel, der mit der zweiten Wegführung nach Babylon gekommen ist, warnte das Volk in seinem Buch im Kapitel 20, Hesekiel Kapitel 20, die Verse 10 bis 13. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste, und ich gab ihnen meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen, ließ ich sie wissen, durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, dass sie zum Bundeszeichen seien zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste, und sie lebten nicht nach meinen Ordnungen und verwarfen meine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweihten sie sehr. Da gedachte ich, meinen Grimm in der Wüste über sie auszugießen, um sie zu vernichten. Steht der Sabbat nicht in den Rechtsvorschriften, in den Geboten mittendrin? Zweimal hebt ihr aber das Halten des Sabbats außerdem noch hervor. Die Missachtung des Sabbats beim Sammeln des Mannas war erst der Beginn dessen, was in der Wüstenwanderung geschah. Das ständige und immer wiederholte Liebeswerben des Schöpfers, denkt doch an mich. Ich möchte euch am Sabbat treffen. Ich möchte mit euch feiern. Ich möchte mit euch mich freuen. Fand es Widerhall? Wollt ihr denn ohne meinen Segen leben? So wie Hesekiel warnte auch Jeremia das Volk und wies immer wieder darauf hin, dass das bevorstehende Urteil Gottes feststand, wenn nicht dann. Gehen wir in Jeremia Kapitel 25, Jeremia Kapitel 25, den Vers 11. Den müssten wir auswendig wissen eigentlich. Da ist wieder eine zeitliche Prophezeiung drin. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden, und diese Nation werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. War das nicht genau das prophetische Buch, was Daniel studierte? Wenn wir da in Daniel Kapitel 9 gehen, er studierte Jeremia und wollte wissen, wie lange dauert es noch? Und da kommt ja dieses innige Bußgebet des Daniel drin vor. Wie lange? Verführt durch Wohlleben, Götzendienst, wir wissen ja, was Bileam dem Balak empfohlen hat, schickt sie doch zu mir in die Tempel, da geht's lustig zu. Da sind Frauen, die tanzen und so weiter. Und falsche Propheten wie Hanania, das Kapitel 28 aus Jeremia, könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen. Er prophezeite dem Volk Israel nur 2 Jahre Gefangenschaft und das ganze Zurückbringen der Ausstattung des Tempels. Jeremia sagte, für diese Prophezeiung wirst du dieses Jahr sterben. Starb er? Ja. Was war aus dem Volk Gottes geworden? Es hatte taube Ohren für sein Rufen. Ist das für uns nur Geschichte, die in der Bibel steht, im Alten Testament? Geschehnisse unserer Vorfahren? Blenden wir noch einmal zurück. Das Volk, das bereit war, durfte nach all dem schrecklichen Babylon wieder verlassen und in das Land der Väter ziehen. Es aufzubauen und Jerusalem wieder zu neuem Glanz erstehen zu lassen. Esra und Nehemia waren dazu geschickt worden von Gott, diese Aufgabe zu erfüllen. Die Generation der Schuldigen war zum größten Teil nicht mehr unter den Lebenden. Es waren noch einige, die konnten sich ja an den alten Tempel erinnern. Zu den Schuldigen, die damals zur Wegführung geführt hat, gehörten ja nicht alle, Daniel und seine treuen Freunde ja auch nicht. Aber es war nun alles zum Aufbruch. Alles wollte nun zu neuen Ufern. Das Land, das das Volk Israel durch Gott ererbt hat, sollte wieder neu erstehen. Und jetzt kommt der Prophet Jeremia. Und was muss er feststellen? Nehemia Kapitel 13. Nehemia Kapitel 13, die Verse 15 bis 18. Und in jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Kelter traten und Getreidehaufen einbrachten und auf Eselluden und auf Wein und Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbat nach Jerusalem hereinbrachten. Und ich warnte sie an demselben Tage, an dem sie die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin. Sie brachten Fisch und allerlei Ware hinein und verkauften sie am Sabbat. Die Tyrer verkauften. Da müssen aber Käufer da sein, ne? Wer waren die denn? Verkauften allerlei Ware am Sabbat in Jerusalem den Söhnen Juda, und zwar in Jerusalem. Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass unser Gott all dieses Unheil über uns und über die Stadt brachte? Und ihr steigert die Zornesglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Gerade aus Babylon zurück. Babylon war die Strafe für all diese Dinge auf ein neues. Ist das auch unsere Geschichte? Das war meine Frage. Was ist mir der Sabbat wert? Wir haben ja gerade von dem Buch gehört, was du uns vorstellen willst. Auch für uns sicher eine wichtige Lektion. Sind es nur 24 Stunden im Ablauf der Woche, eine Unterbrechung zwischen meinen Arbeiten und zwischen alledem, was mich die ganze Woche beschäftigt? Oder ist es das Ziel jeder Woche, der Höhepunkt? Muss mir Jesus auch sagen, dass ich zwar recht und schlecht diese Stunden einhalte, mich manchmal durch den Sabbat quäle, weil ich zu nichts anderem mehr fähig bin, nach 6 Tagen, wir haben noch 5 im Moment Arbeit, mein Gedanke gefesselt von all den Dingen, die ich tue, von meinem Kummer, von meinem Ärger, muss er mich fragen, wo ist dein Herz? Ich stehe doch an der Schwelle des Tages und warte auf dich. Du bist zwar körperlich da, aber du siehst durch mich hindurch. Gilt das mir? Gilt das uns? Die Gemeinde ist zwar schon sehr alt. 7 Zeitperioden, die 7 Gemeinden, sind mittlerweile über sie gegangen. Wir sind die letzte Laodicea. Dieses Wort greift uns schon nicht mehr an, oder doch? Wir hören es und sagen, ja, ja. Aber tut es mir wirklich noch was an, so zu sein, wie Jesus da uns schildert? Ich möchte unseren Zustand einmal mit dem Zustand eines älteren Ehepaares vergleichen. Viele leben aneinander vorbei, in einer Wohngemeinschaft, Man hat sich an den anderen gewöhnt oder auch nicht. Das kommt auch vor. Die Frau beklagt sich über ihr tägliches Aus und Ein, dieses Einerlei der Hausarbeit und über die mangelnde Hilfe ihres Ehegatten dabei. Er hat seine Arbeit verloren. Er ist gekündigt worden. Er hat kein Ziel mehr in der Woche. Er beschäftigt sich mit mehr oder weniger sinnvollen oder unsinnvollen Dingen. Tag aus, Tag ein, immer dasselbe, ohne einen Höhepunkt. Das Feuer ist nach 20 Jahren erloschen. Trübsal bis zum Ende. Doch es gibt auch andere. Ich habe euch heute in der Lektion von einer Gemeinde in Essen erzählt. Diese Gemeinde ist aber gewachsen. Und zwar hat diese Gemeinde erlebt, während des Krieges hat der Älteste, er war Kriminalbeamter, jeden Freitagabend sein komplettes Schlafzimmer abgeschlagen, weggeräumt, um der Gemeinde einen Raum zur Verfügung zu stellen zum Gottesdienst. Das hieß, er musste von Freitag auf Sabbat, von Sabbat auf Sonntag irgendwo in der Wohnung schlafen. Das ist aus einer Gemeinde entstanden, die vorher sich erst zusammenraufen musste. Und der Krieg war nicht kurz. Tag für Tag immer dasselbe. Und mit meinem Großvater ist er nach Bombenangriffen durch die ganze Stadt gelaufen, um zu sehen, wo sind unsere Geschwister. Was ist ihnen passiert? Und jeden Sabbat im Schlafzimmer dieser Leute Gottesdienst. Ich glaube, dass die den Sabbat anders empfunden haben. Höhepunkt am Sabbat. Es gab auch keine Entschuldigung für Kinder, für Leute, die kleine Kinder hatten, die sogar im Kinderwagen geschoben wurde. Ich war eins davon, was im Kinderwagen lag. Um eine Stunde zu Fuß in die Gemeinde zu laufen und noch eine Stunde zu Fuß wieder zurück. Ist mir der Sabbat so wichtig, dass ich keine Minute des Gottesdienstes versäumen möchte, durch zu spät kommen oder gar durch fernbleiben? Es gibt Gründe, aber die sind doch, hoffe ich, sehr selten. Wo ist mein Herz? Wenn ich die Psalmen durchlese von David, der sprudelt ja reinweg über seine Freude an Gott, oder? Du mein Fels, du meine Kraft, so viel dichterische Kunst habe ich gar nicht, um diese Dinge alle zu wiederholen. Lest mal, ich glaube, es steht nicht mal, wer ihn geschrieben hat, aber lest mal den Psalm 119 mit 176 Versen. Welch ein Jubel über das Gesetz Gottes, da auf uns niederprasselt, möchte ich mal sagen. Wo ist dein Herz? Es liegt nicht an Jesus, dass die Flamme langsam, aber sicher immer müder wird. Der Docht brennt aus, aber ich glaube, der hat immer eine Ersatzkerze, die dann wieder angesteckt werden kann. Sein Öl ist im Übermaß vorhanden. Wir haben es in der Hand, unsere Vorratskrüge zu füllen. Haben wir überhaupt welche, die wir füllen können? Bevor Josua seine große Aufgabe antrat, sprach zu ihm der Herr. Schlagen wir auf Josua Kapitel 1, Josua Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Josua 1, die Verse 8 und 9. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Gilt das Wort nur einem Josua oder gilt das uns auch? besonders dann, wenn wir uns auf den Zeitpunkt in der Woche freuen können, er kommt, unser Bräutigam kommt. 24 Stunden hat er für jeden und für jeden alleine Zeit. Ich muss ihn ja mit niemandem teilen. Er ist bei dir und bei dir genauso wie bei mir. 24 Stunden lang, ohne Unterbrechung, ohne Störung, wenn ich es denn will. Dieses Wort gilt auch uns im Kampf gegen unsere Trägheit, unser Müdesein, mehr noch gegen unser geringes Verständnis, was uns der Sabbat eigentlich sein sollte. Jesaja ruft uns zu, wenn du am Sabbat oder wenn du ihn gottgewollt lebst und verstehst, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Nicht für 2 Stunden im Gottesdienst. Lust an meinem Schöpfer und Erlöser, an meinem Liebsten. Was tue ich alles für einen, den meine Seele liebt? Haben wir hier junge Leute, die noch verliebt sind? Einen bestimmten. Nichts und niemand steht mir dann im Wege. Ich sehe nur ihn oder nur sie. Alles möchte ich mit ihm erleben und auch mit ihm durchleben. Wenn die Wonne, die er mir hier verspricht, die ich fühlen darf, mich ständig heil macht und begleitet, wie Maria Magdalena an seinen Lippen hing. Er sagt ja, sie hat das bessere Teil erwählt. Und sie hat Balsam für ihre so wunde Seele bekommen. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, welchen Kummer und welches Elend die Frau jahrelang durchgemacht hat. Durch ihr Fernsein von Gott. Er will mich ja bei all meinen Aufgaben, die ich ja auch habe, führen und leiten. Aber warum wählt die Bibel gerade das Wort Lust und nicht Freude oder Wohlgefallen? Lust ist etwas, was mich beflügelt. Wir sagen ja heute, da habe ich aber wirklich Lust drauf. Lust bremst nicht. Lust gibt Gas. Und ich glaube, das steht hier wirklich an dieser Stelle, an der richtigen Stelle. Ich fliege doch dem, den ich lieb habe, buchstäblich in die Arme. Mir ist das mal so ergangen, ich konnte nicht schnell genug über die Straße. Dann habe ich einen Stein übersehen und lag der Länge nach auf den Bordstein. Ich habe heute noch eine bleibende Erinnerung am Knie. Ich werde sie nie wegmachen lassen. Mein Mann sagt, das kann man abschleifen. Ich sage, von wegen. Ich erinnere mich immer an meinen Kniefall vor dir. Gerade deswegen das Wort Lust. Es ist ein gesegneter und ein geheiligter Tag. Und der möchte es ja auch für uns sein. Wir haben nichts ohne ihn zu bringen. Wir können auch nichts Gutes ohne ihn tun. Böses schon, ne? Das schaffen wir alleine. Aber wir dürfen dich dabei bitten, uns dabei zu helfen. Lieber Heiland, lass mich heute das Gute tun. Wir lesen in der Bibel, wer Gutes zu tun weiß und tut es nicht, dem ist es Sünde. Haben wir nicht oft in unserem Leben so winzige Kleinigkeiten, wo wir Gutes tun könnten und tun es nicht? Dass wir zum Beispiel mal sagen, so das mach jetzt mal alleine. Ich habe das Kapitel 9 im Leben Jesu durchgelesen. Jesus hat alles getan als junger Mensch, womit er anderen eine Freude machen könnte. Es gibt mit Sicherheit geteilte Aufgaben, auch im Haushalt. Aber wenn man dann müde ist und sagt, so jetzt kann der das mal machen. Gibt es diesen Ausspruch bei uns? Der kann das mal machen. Wir möchten doch einmal auf der neuen Erde mit ihm Sabbat feiern. Ich möchte zu gerne wissen, wie ein Sabbat aussieht mit ihm. Wir lesen hier in den Evangelien oft, wie Jesus versucht hat, möchte ich sagen, Sabbat zu feiern. Aber die Pharisäer haben ihm ständig Steine in den Weg gelegt. ob er am Sabbat heilte, ob sie durchs Kornfeld gingen. Der Sabbat war immer getrübt durch Wermutstropfen. Aber da oben und hier auf der neuen Erde gibt es das nicht mehr. Da sind wir nur für ihn da und er für uns. Können wir uns vorstellen, dass uns der Sabbat mal so viel bedeuten muss, dass wir ihn verteidigen müssen? Wenn man ihn uns nehmen will, ist das trübselige Zeit auch in der Gemeinde? Haben wir so viel Öl, dass wir wissen, warum wir ihn verteidigen? Warum wir dieses Gottesgeschenk aus dem Paradies, das eine war der erste Teil, die Familie aus dem Paradies, und das andere ist der zweite Teil der Predigt, der Tag des Herrn aus dem Paradies. Zwei Dinge, die uns trübselige Zeit beschaffen, aber zwei Dinge, wo uns Jesus auch helfen möchte, vor allem denen, die damit fertig werden müssen, denen, die Kinder haben. Und uns, die wir von ganzem Herzen Sabbat feiern wollen. Lassen wir uns jetzt üben, uns an diese... Üben ist doch das falsche Wort. Üben, Geliebte, kann ich mir nicht vorstellen. Also wir wollen nicht üben. Wir wollen ihn einladen, bei uns einzukehren und uns diese 24 Stunden zu versüßen. Danke, lieber Heiland, dass du es tun willst. Amen.